Willkommen bei Medienspeak von Radio Darmstadt auf der 103,4. Hier ist der Hannes. Heute wieder mit einem spannenden Thema, nämlich psychosomatische Erkrankungen durch negative Lebenshaltung. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen, den Siegfried Witwe.
Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass du da bist, Siegfried. Vielleicht kannst du ein bisschen erstmal was zu deiner Person erzählen.
Ja, ich war Pastor in Norddeutschland, bin dann in die Jugendarbeit gerufen worden, habe zwischen Dänemark und Polen die Pfadfinderarbeit aufgebaut, wurde dann zum TV-Sender Hope Channel oder heute Hope TV gerufen und habe dort 21 Jahre das Internationale Bibelstudieninstitut geleitet. Der Hope TV bietet also auch kostenlose Fernkurse an über Glaubensfragen und Lebensfragen.
Wir haben ja heute das spannende Thema psychosomatische Krankheiten. Was sind für dich psychosomatische Krankheiten?
Das sind Krankheiten, die nicht durch Viren und Bakterien entstehen, nicht durch Verletzungen oder Entzündungen, sondern durch negative Lebenshaltungen, negative Gefühle. Wenn wir zum Beispiel jung sind, dann träumen wir ja noch von einer glücklichen Zukunft. Diese Träume steigen dann wie eine bunte Seifenblase zum Himmel und zerplatzen dann plötzlich und dann sind wir enttäuscht. Und aus dieser Enttäuschung heraus entwickeln wir eine ganze Reihe unterschiedlicher Störungen. Mit denen gehen wir dann zum Arzt. Wenn der keine Ausbildung hat in der Psychosomatik, das hat man eigentlich erst seit den 70er Jahren, dann kann der damit nicht so richtig was anfangen. Denn diese Krankheiten werden ja nicht durch klinische Untersuchungen herausgefunden, sondern man muss sich schon in den Patienten hineinfühlen. Und man sagt, dass etwa die Hälfte aller Patienten, die einen Hausarzt aufsuchen, unter einer psychosomatischen Krankheit leiden.
Psychosomatische Krankheiten, gibt es dazu irgendwelche klare Anzeigen? Also ich meine, wenn ich jetzt Zahnschmerzen habe, dann ist es ja in der Regel erstmal der Zahn. Es muss nicht so sein, ne? Aber gibt es da irgendwelche Anzeigen, die sagen, okay, es könnte in diese Richtung gehen?
Das ist genau das Problem, wenn einer mit einer blutenden Kopfwunde zum Arzt kommt, ist die Sache klar, hat aber Kopfschmerzen, dann ist es nicht so einfach, dass da kann der Arzt nicht sagen, ach, zerbrechen Sie sich nicht länger den Kopf über Ihre Lebensprobleme, entspannen Sie sich, hier vielleicht noch eine Schmerztablette und die Sache ist erledigt. Denn es könnte ja ein Hirntumor sein oder ein Aneurysma. Das sind diese erweiterten Blutgefäße im Gehirn, die könnten platzen und da ist der Patient tot. Und deswegen braucht man schon genaue klinische Untersuchungen. Und wenn ein Arzt sich damit nicht auskennt, mit diesen psychosomatischen Erkrankungen, dann gibt er dem vielleicht ein Psychopharmaka, damit er wieder beruhigt ist. Und dann sind vielleicht die Herzbeschwerden weg. Aber der Patient kommt wieder, weil seine Lebensprobleme ja nicht gelöst werden. Und dann verschickt der Arzt ihn vielleicht eines Tages zu Kuren und in den Kur, da geht es ihm besser, denn da ist der ganze Stress weg, der Arbeitgeber, der einen treibt, ist nicht mehr da, die nervige Ehefrau oder diese Teenager, die einen ständig auch auf den Nerv gehen, die sind nicht mehr da und so kann man entspannen und die Krankheit ist weg und man sagt, ich bin geheilt, die Kur hat geholfen. Aber wie lange hält das an? Das 6 Monate und dann sitzt man wieder beim Arzt und dann hat man vielleicht nicht mehr Stiche in der Herzgegend, sondern in der Magengegend und dann wird man zum Gastroenterologen geschickt, der schiebt einen Schlauch rein und stellt fest, keine Magenentzündung, keine Gastritis, kein Ulkus, kein Magengeschwür, Zwei-Fingerdarm-Geschwür. Ja, bis der Arzt dann schließlich sagt, also wissen Sie, Ihre Leberwerte sind nicht ganz so exakt. Das ist ja bei meisten Deutschen so, zu viel Schweinefleisch, zu viel Alkohol, das macht ja die Leber kaputt. Und dann hat man endlich seine Krankheit, für die man dann bedauert und umsorgt werden kann. Man muss ja nicht mehr so viel arbeiten, man wird geschützt. Man kann ja dem Ehepartner sagen, ich kann nicht meine Leber. Und dann dürfen andere die Arbeit machen. Das ist zum Beispiel so ein Werdegang von einem psychosomatischen Kranken.
Und du hattest ja den Aspekt der negativen Lebenshaltung, sage ich mal, im Blickwinkel. Was sind negative Lebenshaltungen?
Das sind Überzeugungen oder Einstellungen, die wir uns angeeignet haben oder die uns übergestülpt worden sind. Wir werden ja von Eltern erzogen, die vermitteln uns ihre Ansichten, die Lehrer, auch Erlebnisse. Sie alle prägen uns, sodass wir Ansichten erzeugen. Zum Beispiel, wenn ein Vater seinem Sohn erzählt, Hunde seien bösartige und gemeine Tiere, dann wird der Junge das natürlich glauben. Aber das ist nur eine Ansicht. Erst wenn der Hund ihn beißt und vielleicht immer wieder beißt, entwickelt sich aus seiner Ansicht eine Überzeugung. Und je öfter er gebissen wird, desto stärker ist diese Überzeugung. Und diese Überzeugung setzt sich einfach in unserem Kopf fest. Ich habe beim HubTV eine ganze Fernsehreihe gemacht über negative Lebenshaltung, zum Beispiel, mich liebt niemand, ich habe zwei linke Hände, ich tauge zu nichts und so weiter. Die kann man auch bei YouTube sich anschauen. Und man kann diese Lebenshaltung alle zusammenschneiden auf 4 grundsätzliche Überlegungen oder Überzeugungen. Die eine ist, es muss alles so kommen, wie ich es will. Mein Wille muss immer geschehen. Zum Beispiel, es darf heute nicht regnen. Oder meine Frau darf mir das und das nicht sagen oder vorhalten. Ja, also es muss alles so sein, wie ich es möchte. Die zweite ist, wenn es nicht so kommt, wie ich es gerne haben möchte, dann ist das fürchterlich, das ist schlimm, das ist eine Katastrophe, das ist ein Weltuntergang. Und ja, zum Beispiel, wenn es regnet im Urlaub, jeden Tag, dann ist das eine Katastrophe. Aber was ist eine Katastrophe? Was ist ein Weltuntergang? Doch nur der Weltuntergang ist ein Weltuntergang. Wir machen also vieles schlimmer, als es in Wirklichkeit ist. Und dann ist das natürlich so, dass es wir nicht mehr verkraften können. Das ist die dritte Überzeugung. Ich kann das nicht ertragen. Ich kann das nicht ertragen, wenn andere über mich herziehen. Ich kann das nicht ertragen, wenn mein Chef mir ständig Druck gibt. Wir glauben, vieles nicht ertragen zu können. Und ja, ziehen uns dann in die Passivität zurück, machen uns damit krank und kaputt. Und die vierte Überzeugung, der andere, wenn er mich so behandelt, was er ja nicht darf, was ich nicht ertragen kann, der ist blöde, der ist ein fieser Hund oder sie ist eine gemeine Person. Und da haben wir viele schöne Ausdrücke. Und wenn wir es auf uns selbst beziehen, dann sagen wir, was bin ich doch für ein Trottel, ja? Ich tauge zu nichts. So haben wir also 4 Überzeugungen, die eigentlich hinter den anderen Überzeugungen stehen und die wir immer wieder denken. Und die müssen wir in Frage stellen, wenn wir gesund werden wollen.
Das heißt also, es klingt jetzt erstmal in der Theorie ja ganz nachvollziehbar, aber es ist natürlich klar, wenn man jetzt in der Situation ist, wo man vielleicht von seinem Vorgesetzten gemobbt wird oder von Kollegen angegangen wird, dann ist es natürlich schon eine Emotion, die ich ja nicht einfach nur unter dem Blickwinkel absetzen kann, ja, jetzt zur Sinse halt und Feierabend, sondern da passiert ja was, ob dann Angst ist oder Rache oder wie auch immer. Also wie könnte man solche Dinge dann im Arbeitsalltag anders angehen mit den 4 genannten Beispielen oder wie kann man sie vielleicht auch so ausklammern, dass man halt nicht die Dinge mit in den Körper nimmt, die einen zumindest von außen betreffen. Man kann sich ja nicht komplett abschotten, wir sind ja keine Eremiten und wir leben ja als soziale Wesen in einem Gefüge, wo es durchaus, sage ich mal, immer wieder Reibereien gibt, Differenzen, die auch teilweise unter der Gürtellinie sind.
Ja, wenn man in der Krise ist oder in der kritischen Situation, kann man das nicht einfach so denken. Wir haben ja unsere Überzeugung über Jahre und Jahrzehnte eingeübt. Das heißt, sie sind eine Gewohnheit geworden und Gewohnheiten kann man nicht einfach ablegen. Wir müssen einfach neue Gewohnheiten entwickeln und das kann man am besten in nicht so schlimmen Situationen. Zum Beispiel, ich fahre Auto. Es ist ein Stau. Ich biege ab in eine Seitenstraße. Vor mir trödelt aber einer mit 30. Ich muss aber zu einem dringenden Termin. Ich darf ihn nicht verpassen. Wenn ich den verpasse, ist das eine Katastrophe. Und das kann ich nicht ertragen. Und was denken dann die anderen über mich? Ja, das wären jetzt diese 4 Gedanken, die mir dann so durch den Kopf kommen. Und da könnten wir zum Beispiel sagen, nö, der andere muss nicht so schnell fahren wie ich. Ich muss nicht unbedingt pünktlich kommen. Es ist keine Katastrophe, es ist kein Weltuntergang. Und der andere ist auch nicht ein blöder Kerl, nur weil er langsam fährt. Und ich kann das auch ertragen. Ich habe das bei solchen kleinen Situationen mir angeübt. Oder Tasse fällt mir runter, 1000 Scherben. Und ich sage, das kann passieren. Ich kann das nicht verhindern. Mein Wille muss da nicht immer geschehen. Also es kann nicht immer alles perfekt sein. Ja, und das ist auch keine Katastrophe, so eine Tasse, was kostet die? Die kann ich doch locker ersetzen. Und ich kann auch meine Frau überzeugen, dass das nicht schlimm ist, auch wenn das eine kostbare ist. Dann kaufe ich eben eine neue. Und das ist also nicht so schlimm und das kann ich locker ertragen, dass sie kaputt ist und ich bin deswegen auch kein Blödmann. Und so kann ich an kleinen Gegebenheiten oder Ereignissen das einüben und dann kann ich sie nämlich später, wenn es zur Gewohnheit ist, auch bei belastenden Situationen so anüben. Ich bin einer, der immer wieder von anderen Autofahrern angefahren worden ist. Also ich habe schon seit 40 Jahren fahre ich unfallfrei. Nur die anderen sorgen dafür, dass ich immer Unfälle habe. Und jedes Jahr macht einer mein Auto kaputt. Ja? Und dann habe ich mir, zu Anfang war ich sauer. Ja? Und dann habe ich mir diese Gedanken eingeübt oder angewöhnt. Und jetzt, wenn ich sauer steige, sage ich, naja, schon wieder passiert, ist nicht schlimm, keine Katastrophe, kann ich locker ertragen. Und die Versicherung zahlt ja auch immer die andere, nicht? Und ist ja auch nicht so schlimm für mich. Und der andere ist deswegen auch kein Blödmann, denn ich könnte ja auch mal einen Autounfall machen. Und so kann man das einüben und wenn dann wirklich eine Katastrophe kommt, also das Haus wird weggerissen durch ein Erdbeben oder sinkt einfach in diesen Löchern hier in Deutschland, passiert das ja ab und zu mal
ja, ja.
Im Bergbaugebiet, dass so Häuser nach unten versinken, dann kann ich genau diese Gedanken üben. Oder wenn ich schwer krank werde, ja, ich kann nicht sagen, das darf nicht geschehen, ich muss gesund bleiben. Wir sind alle sterbliche Wesen. Wir sind alle anfällig für Krankheiten. Und das ist auch keine Katastrophe, ist kein Weltuntergang. Ich bin ja Christ. Ich glaube an ein Leben nach dem Tod.
Mhm.
Und deswegen kann ich auch den Tod und die Krankheit, die Verluste, leichter ertragen. Ja, und so muss man in einfachen Situationen das immer wieder einüben. Dann kann man es auch in schweren. Beispiel Kampfsport, wenn ich einen Armhebel lerne, dann muss ich ihn erst langsam einüben, dann immer wiederholen bei leichten Situationen und dann später in schwierigen Situationen. Und wenn ich das so 1000 bis 3000 Mal gemacht habe, dann sitzt das, dann werde ich automatisch blind reagieren, wenn einer meinen Arm fasst, dass ich diesen Armhebel mache. Und so ist das auch mit diesen Gedanken.
Das heißt also, es hat schon was mit einer gewissen Form von Gelassenheit zu tun.
Ja.
Und diese Gelassenheit ist eine Einstellung, sage ich jetzt mal, aus deinem Blickwinkel, die man einüben, erlernen kann, um einfach dann in einer Hochspannungsstressphase mit diesem Übungsrepertoire positiver umzugehen. Ist das
ja,
so?
Ja, genau. Ich selbst habe das gelernt und ich war früher nerviger und bin immer gelassener geworden, weil ich das Leben jetzt plötzlich entspannter sehe. Und dann kann ich auch entspannter reagieren.
Sind Ernährungsfaktoren auch entscheidend?
Ja, ganz wichtig. Wenn wir sehen, wie winzige Mengen von Chemikalien in Tabletten unseren Körper stark beeinflussen, dann wird klar, dass Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und so weiter auch unseren Körper beeinflussen. Wenn wir zum Beispiel einen Vitamin-B-Mangel haben, dann haben wir das Gefühl, alles hinwerfen zu wollen, weglaufen zu wollen, die Arbeit einfach liegen zu lassen, krank zu bleiben, im Bett liegen zu bleiben, ist nur ein Vitamin-B-Mangel vielleicht. Und wenn man dann Alkohol trinkt, Alkohol ist ein Vitamin-B-Räuber, wenn man dann Alkohol trinkt, wird das noch schlimmer. Man pusht sich kurz auf, betäubt das Gehirn, aber hinterher ist noch mehr Vitamin B weg. Das heißt, es geht einem noch schlechter. Oder nehmen wir Nikotin. Das dockt im Gehirn ja an den Rezeptoren der Hirnnerven an, wo die Neurotransmitter eigentlich andocken sollen, wie Dopamin zum Beispiel, Serotonin. Und dann können wir nicht mehr so positiv empfinden, als wir es eigentlich könnten. Ein Beispiel, einer meiner Sportkameraden hat stark geraucht. Ich habe ihn überzeugt, aufzuhören, weil das besser für ihn sei, weil ein anderer Sportkamerad mit 42 an Lungenkrebs verstorben ist. Und er sagt, das musste ja bei dir auch nicht sein. Und der hat dann aufgehört und ein paar Wochen später kam er und sagte, Siggi, ich wusste gar nicht, dass Gummibärchen nach Himbeer, Zitrone und Waldmeister schmecken. Ich dachte, die sind nur süß und sauer. Sag ich, siehst du, du wolltest Genuss haben durch das Rauchen, aber das Nikotin hat deine Nerven gelähmt, sodass sie gar nicht so gut das Essen schmeckt, wie es hätte sein können. Und wir müssen ja bedenken, dass wir im Laufe eines Jahres ungefähr die Menge, das Gewicht eines Kleinwagens essen. Und wenn man dann, sagen wir mal, ein ganzes Schwein vertilgt, wie es manche Deutsche machen, dann ist das nicht so gut, als wenn wir 3 Zentner Obst und Gemüse zu uns nehmen würden. Das macht unseren Körper fitter als dieses Schwein. Ja. Das zum Beispiel, wie also Ernährung auch uns positiv beeinflussen kann.
Und der Sport oder andere Hobbys sind auch vermutlich Faktoren, die in diese Richtung gehen.
Ja, Sport ist ganz wichtig, weil der Schöpfer hat das so gemacht. Unser Kleinhirn hat eine Nervenverbindung zu unserem Gefühlszentrum. Das Gefühlszentrum ist wie eine Waagschale. Und dieses Kabel vom Kleinhirn ist an der Waagschale der positiven Gefühle befestigt. Das heißt, bewege ich mich, wird die Waagschale mit den positiven Gefühlen schwerer und hebt damit die negativen auf. Und das bedeutet ganz einfach, Sport macht Spaß. Und vielleicht verstehen manche Hörer deshalb, weshalb so ein paar spinnerte Leute durch den Wald heizen mit hochrotem Kopf. Sie fühlen sich einfach besser. Mhm. Ja, sie sind nicht so ein alter, abgewrackter Klepper, der auf seinen Tod wartet, sondern sind Rennpferde. Ja, und ich habe bei Langstreckenläufen, ich habe also auch mit meiner Frau an 100-Kilometer-Läufen teilgenommen, da haben uns 80-Jährige hinter uns gelassen. Also wir hatten sie zu Anfang überholt, aber bei Kilometer 50 waren die dann schneller. Und da haben wir gesehen, dass diese alten Leute wirklich fit sind und die kennen keine Depression. Man sagt ja auch, Jogger kennen keine Depression. Meine alte Biologielehrerin, 87 Jahre, treffe ich immer im Wald mit ihren Walking-Stöcken. Mm. Und sie geht auch noch zum Muskeltraining, Fitnessstudio. Und die ständig strahlt, die kennt keine Depression und Niedergeschlagenheit. Die nimmt das Leben locker. Also Sport ist deshalb ganz wichtig. So Krafttraining, Ausdauersport, das sind wichtige Faktoren.
Wir hatten es ja vorhin schon mal von den Krankheitsbildern. Gibt es für gewisse Krankheitsbilder auch eine effiziente Methode, sodass man sagen kann, aufgrund einer Krankheit ist eine Methode besonders wichtig?
Eigentlich ist es immer so ein Komplettpaket. Also ich habe ein Buch darüber geschrieben, Glücklich sein kann man lernen. Das gibt es bei noch als E-Book. Das hat eine Frau mal gekauft und gelesen und dann wütend in die Ecke geworfen. 4 Jahre später hat sie es aus der Ecke, da lag es immer noch, genommen, hat es nochmal gelesen, hat die Anweisung dort umgesetzt und hat ihre langjährige Depression verloren. Und die hat später mich auf einem Vortrag getroffen und gesagt, wenn ich das doch vorher gewusst hätte und angewendet hätte, ich hätte nicht diese ganzen Jahre vergeuden müssen mit meinen Depressionen. Und deswegen in diesem Buch zeige ich, dass es immer ein Komplettpaket sein muss. Also gesunde Ernährung, vollwertig mit all den Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen und so weiter. Der Sport, wichtig Krafttraining und Ausdauertraining, aber dann auch ganz wichtig diese Seelenhygiene. Wir müllen ja uns immer wieder jeden Abend voll mit Mord, Totschlag und Unmoral. Ja, und in unserem Gehirn füllen wir also eine Menge Mist an und wir haben gelernt, dass Unrat immer aus dem Haus rein raus muss. Steht schon in der Bibel, jeden Abend muss der Unrat, der Abfall raus auf den Müllplatz gebracht werden. Und das sollten wir nicht auch mit den Dingen tun, die in unserem Leben so auftauchen, dass wir diesen Müll und diesen Unrat einfach rausschaffen und nicht alles uns in den Kopf reinziehen, was negativ ist, was uns kaputt macht. Und dann natürlich an diesen Überzeugungen arbeiten. Und das ist eine Sache, die nicht von heute auf morgen geht. Ja. Es gibt also kein Patentrezept. Hast du Kopfschmerzen und ist es kein Hirntumor, dann entspann dich und zerbrech dir nicht den Kopf. Sondern da muss man die ganzen Lebensprobleme auch mal so durchgehen und anhand dieser 4 Grundsätze einfach mal hinterfragen. Ja.
Ja. Der Begriff der Seelenhygiene, könntest du den nochmal erklären oder wie kann sowas aussehen, eine Seelenhygiene?
Ja, dass ich sage zum Beispiel, das möchte ich mir nicht anschauen, da möchte ich nicht zuhören. Wenn Leute zum Beispiel über andere herziehen und alles schlecht reden, da kann ich natürlich dabei stehen und mitmachen, aber das beeinflusst mich auch negativ, ja. Und da kann ich sagen, also Leute, ich sehe das positiver, dann kriege ich natürlich Stress mit den anderen, die werden über mich herfallen. Aber ich kann auch sagen, gut, da mische ich mich jetzt nicht ein, wenn die weiter so reden wollen über den anderen oder das alles kaputt reden wollen, dann sollen sie es machen. Aber ich muss nicht mein Leben damit belasten. Ja, also nicht alles anhören, nicht überall zusehen. Wir müssen natürlich immer versuchen, das Negative zu sehen und zu verbessern. Aber wenn das nicht möglich ist, müssen wir es hinnehmen. Ja, wir können die Welt eben nicht perfekt umgestalten. Wir sind nicht perfekt, die Welt ist nicht perfekt. nur Gott ist perfekt. Und wir müssen uns also mit diesen Nicht-Perfekten einfach abfinden. Und deswegen sage ich, man muss nicht alles tun, nicht alles machen, nicht alles sich reinziehen. Ja, und dann geht es einem auch viel besser.
Das war eine weitere Folge von Meet and Speak zum Thema psychosomatische Erkrankung durch negative Lebenshaltung. Herzlichen Dank, Siegfried, dass du da warst.
Gerne. Und vielleicht merken Sie sich eins, Liebe und Freude sterben, wenn Negatives das Denken beherrscht. Und drehen Sie diesen Satz mal positiv um für sich.
Danke dir.